mal ehrlich. Echte Geschichten, echte Macher. Die Innovationsregion Ulm im Gespräch.
Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcastes, dem Podcast der Innovationsregion Ulm, jetzt mal ehrlich. Wir sind Simone Strobel, Geschäftsführerin der Innovationsregion Ulm.
Und Nina Dettenrieder, Medienfrau und PR-Managerin bei der Innovationsregion Ulm.
Und darf euch jetzt auch gleich unseren Gast vorstellen. Ein Mann, der zwischen Kalkulation und Kabinengesprächen auch ehrliche Worte findet, wenn es mal nicht so rund läuft. Und deswegen wunderbar zu unserem Podcast passt. Herzlich willkommen, Markus Thiele, Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball.
Ja, hallo auch in die Runde. Ich freue mich natürlich auch, dass ich heute hier sein darf. Und bin gespannt auf den tollen Austausch.
Dann Markus, um jetzt ganz locker einzusteigen, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Markus Thiele, bin 44 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin jetzt seit April 21 als Geschäftsführer beim SSV Ulm tätig und durfte doch schon einiges erleben in den letzten Jahren.
Wir haben ja so ein paar obligatorische Anfangsfragen. Die erste Frage, die uns da immer interessiert, ist: Was ist dein Lieblingsessen?
Als Schwabe bleibe ich da tatsächlich bei Linsen mit Spätzle.
Selber gemacht?
Von meiner Frau selber gemacht.
Sehr gut.
Bei mir wird es kritischer.
Ja, kannst du nicht kochen?
Das überlasse ich meiner Frau.
Okay, ist vielleicht manchmal die bessere Idee. Wie sieht denn dein typischer Morgen aus? Montagmorgen.
Der typische Montagmorgen. Typische Montag ist eigentlich der Fußballersonntag. Deswegen, durch das, dass wir natürlich immer am Wochenende unterwegs sind, arbeite ich meistens montags von zu Hause aus, kann dann in Ruhe ein paar E-Mails machen, ein paar Telefonate führen, um auch das Wochenende nachzubesprechen, was sowohl bei uns als auch bei der Konkurrenz passiert ist. Deswegen wird montags immer recht viel telefoniert und vergeht die Zeit immer recht schnell.
Jetzt ist ja unser Jahr 2025 schon ein bisschen fortgeschritten, deswegen ist die Frage eigentlich umso spannender. Was hattest du für Neujahrsvorsätze und wie haben die sich entwickelt bislang?
Vorsätze hatte ich tatsächlich keine, habe ich mittlerweile eingestellt, weil ich mir die Erfahrung gemacht habe, dass das immer nicht so lang hält. Und deswegen habe ich gesagt, okay, lassen wir das lieber sein. Grundsätzlich aber natürlich wollen wir schon gucken, dass wir so erfolgreich wie möglich sind im Fußball. Ich glaube, das hat trotz des Abstiegs ganz gut funktioniert und sind trotzdem auf einem guten Weg. Aber klar hätte man natürlich uns gewünscht, dass wir in der zweiten Liga bleiben.
Ja, wir auch. Wäre schön gewesen, aber die dritte wird bestimmt auch super. Wenn du nun, also jetzt kommen wir zur letzten unserer Einstiegsfragen, wenn du jetzt einen Song hättest, der dich immer begleiten würde, wenn du auf eine Bühne gehst oder vielleicht auch einfach morgens ins Büro, was wäre es für ein Song? Was wäre dein persönlicher Soundtrack?
Boah, schwierig. Kommt immer auf die Stimmungslage drauf an. Ich habe schon immer mal das ein oder andere Lied, das ich auch beim Hochfahren nach Ulm höre, um mich wieder zu motivieren. Gibt es unterschiedlich. Einmal immer das, was dann auch beim Erfolgsfall im Stadion gespielt wird, war das Lied von Tornero, 1000 Träume. Von dem her, das höre ich dann ab und zu mal in der Richtung. Aber da bin ich schon oftmals auch flexibel, je nach Stimmungslage.
Also quasi, du hörst schon den Gewinnersong, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat.
Manchmal zur Motivation.
Super, vielen Dank schon mal dafür. Jetzt, Nina, gebe ich mal an dich
vielleicht,
ab.
Vielleicht, wenn wir hier schon im Radio 7 Studio sind.
Logisch.
Vielleicht, liebes Radio 7 Team, könnt ihr uns den Song einfach auch noch mal ganz kurz einspielen.
Tausend Träume Wahrheit, schwerelos durch Raum und Zeit. Nur mit dir allein, nahe bei den Sternen.
Ja, super. Vielen Dank. Wenn wir jetzt so ins Thema Fußball einsteigen, Markus, muss man ja sagen, es ist ja wahnsinnig viel passiert in der letzten Zeit. Erst dieser fulminante Durchmarsch, dann der Aufstieg in die zweite Liga, dann auch interne natürlich strukturelle Anpassungen mit dem Wachstum, die Planungen fürs Donaustadion, Trainerwechsel, dann jetzt leider eben wieder der Abstieg. Also es sind jetzt auch nur einige Dinge, auf die wir jetzt im Laufe des Gesprächs dann auch noch eingehen. Aber wusstest du denn am Anfang, als du diesen Job angetreten hast als Geschäftsführer, was denn da auf dich zukommt? Konntest du das einschätzen?
Sag mal so, als das Thema damals aufkam, dass der SSV wieder zurück in den Profifußball möchte und professionelle Strukturen aufbauen möchte, war ich eigentlich schon davon überzeugt, dass man beim SSV was Großes auch erreichen kann und man sehr, sehr viel Potenzial hat. Die Überzeugung habe ich nach wie vor noch. Gefühlt habe ich eigentlich schon gedacht, der Verein war ein Stück weit weiter von den Strukturen her und allem drum und dran. Aber man hat dann schon relativ schnell gemerkt, dass der SSV die letzten 25 Jahre einfach im Profifußball nicht tätig war. Und wir am Anfang auch mal gucken mussten, dass die Wäsche noch pünktlich zum Training kam, dass die Leute überhaupt was zum Anziehen hatten. Deswegen haben wir da schon einiges zu tun gehabt. Aber ich bin nach wie vor vom Potenzial und von den Möglichkeiten, die wir hier in Ulm und in der Region auch haben, absolut davon überzeugt, dass wir hier einen professionellen Fußballverein aufbauen können, der auch nachhaltig in der ersten oder zweiten Liga spielen kann.
Ihr habt da ja auch in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr viel erarbeitet und da bin ich auch überzeugt, dass ihr das schafft. Und klar, es ist tatsächlich ja auch so, es war ein wahnsinnig schnelles Wachstum und da muss man ja auch erstmal mitziehen, ne? Weil du jetzt auch gerade sagst, es ist ja die Wäsche, da muss man gucken, dass die dann wie pünktlich da sind. So Kleinigkeiten, aber es sind natürlich alles Dinge, die ja auch erstmal wachsen müssen und die ineinander greifen müssen.
Wer wäscht die Wäsche denn?
Machen wir selber. Wir haben jemand vor Ort, ja, Kevin Klein und Jens Elsholz, die sich da drum kümmern, dass die Jungs immer gut ausgestattet sind, dass die alles zur Verfügung haben. Das machen wir alles selber, ja.
Ist also nicht so wie bei Jugendmannschaften, wo die Muttis immer die Wäsche mit nach Hause nehmen.
Ja, und mittlerweile ein bisschen viel.
Und Markus, kannst du uns mal beschreiben, was du denn eigentlich so den ganzen Tag konkret als Geschäftsführer machst? Also und wie viel es auch mit Fußball zu tun hat oder auch wirklich anderen Dingen?
Das frage ich mich manchmal auch, was ich den ganzen Tag so mache. Die Frage kriege ich oft gestellt, ist aber auch schwierig zu beantworten, weil es oftmals halt schon ein sehr emotionales und sehr tagesabhängiges Geschäft ist. Deswegen hauptsächlich tue ich erstmal viel telefonieren, sowohl mit, ja, egal ob das um den Fußball geht oder um die Vereinsweiterentwicklung geht, es geht halt hauptsächlich darum, auch, sagen wir, dein Netzwerk aufzubauen, viel in der Kommunikation zu bleiben, Leute auch mit abzuholen, dass die auch verstehen, um was es geht, um welche Hintergründe auch gewisse Entscheidungen dann auch haben und wie wir dann halt auch den Verein dementsprechend auch weiterentwickeln können. Deswegen ist da schon auch viel Überzeugungsarbeit mit dabei, viel strategische Arbeit mit dabei, die Leute abzuholen, was die nächsten Schritte sind und natürlich auch, sagen wir, Leute, Spieler, Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle oder auch die Gremien davon zu überzeugen und zu begeistern, dass wir hier was Großes auch gemeinsam mit aufbauen können.
Du hast gerade auch gesagt Entscheidungen. Wie ist denn dein Einfluss auf die sportlichen Entscheidungen? Also hast du das letzte Wort?
Ich habe zwar das letzte Wort, aber letztendlich haben wir hier auch mit dem Michael Clemens einen sehr, sehr guten Kaderplaner an meiner Seite, der mir natürlich da auch sehr gut zuarbeitet, denn auch mein Tag hat nur 24 Stunden und insofern brauche ich natürlich da auch sehr gute Leute um mich herum, die mir dann auch zuarbeiten, wo wir dann auch gemeinsam mit dem Trainer oder mit dem Trainerteam, je nachdem auch die Entscheidungen dann auch treffen, welchen Spieler wir holen, welchen Vertrag wir verlängern oder welche Spieler wir dann auch abgeben. Das ist wie auf dem Platz, das funktioniert dann auch nur im Team. Letztendlich müssen wir auch da alle davon überzeugt sein, dass das die richtigen Spieler für uns sind. Und deswegen machen wir das eigentlich gemeinsam.
Wie sieht sowas dann in der Praxis aus? Sitzt ihr da, also wie muss ich mir das jetzt als Laie quasi vorstellen? Sitzt ihr da beieinander nachmittags, morgens und dann kommt der Kaderplaner und hat so eine Liste an Spielern, die ihr euch dann mit Fotos vorstellt? Oder wie läuft sowas ab? Oder Videos?
Klassisches Bewerbungsverfahren gibt es nicht. Letztendlich erstellen wir erstmal oder wir haben über für alle Positionen bei uns in der Mannschaft haben wir Positionsprofile, wo wir festgelegt haben, okay, was wollen wir denn überhaupt für Spielertypen haben, die auch dann zu der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, passen. Sind es zum Beispiel von der Größe her Linksfuß, Rechtsfuß, Geschwindigkeit etc. Das ist da alles mit hinterlegt. Und dann schauen wir uns einen Kader an und besprechen dann drüber, okay, welche Baustellen, welche Mosaiksteine fehlen uns noch, um den Kader dann auch flexibler zu machen und weiterzuentwickeln. Und dann kriegt unser Kaderplaner eigentlich den Auftrag, da gezielt im Markt auch nach diesen Profilen zu suchen und uns die dann auch vorzustellen. Und dann gibt es spezielle Programme, wo wir dann auch die Fußballspiele und Videos dann runterladen können, um uns da einen ersten Eindruck zu holen von dem Spieler. Dann arbeitet man natürlich auch viel mit Daten, wo man dann halt auch sagen wir, die Geschwindigkeiten, die Laufwege, die Passqualitäten und so weiter alles mit abrufen können, um das dann auch abzugleichen. Und so erstellen wir uns dann ein rundes Bild bis hin zum Abschluss dann auch, wenn wir dann von dem Spieler überzeugt sind, dass wir dann die ersten Gespräche führen, haben wir auch so ein Art Wertesystem entwickelt mit der Hochschule in Schwäbisch Gmünd, wo wir dann auch gewisse Fragen dann auch an die Spieler stellen, die zu uns kommen, damit wir da auch prüfen können, dass die auch charakterlich und menschlich in die Mannschaft reinpassen, weil wir oder ich die Erfahrung auch gemacht habe bei meinen seitherigen Stationen, die Transfers reflektiert habe, was war gut, was war schlecht. Und da immer auch wieder auf denselben Nenner gekommen bin, letztendlich musst du halt auch gucken, dass die Jungs gut in die Mannschaft reinpassen und dass die Jungs auch sozusagen ihre Rolle in der Mannschaft auch akzeptieren und verstehen. Weil wenn wir so wie dieses Jahr 15 Neuzugänge holen, es können nur 11 spielen, da werden es zwangsläufig Spieler geben, die dann nicht von Anfang an spielen, aber auch denen muss die Rolle klar sein und so muss das Teamgefüge dann auch zusammenpassen. Und das war eigentlich schon auch ein Thema, wo ich von Anfang an beim SSV Ulm mit integriert habe in der Kaderplanung. Auch damals den Tom Wörle so rausgesucht habe in der Richtung, weil er einfach auch von der Art und Weise her da sehr, sehr gut zu uns gepasst hat. Und wenn ich sehe dann, wie sich das sowohl als Team, als Mannschaft entwickelt hat und das uns eigentlich die letzten Jahre stark gemacht hat, muss ich sagen, funktioniert das schon auch mit dem Wertesystem sehr, sehr gut.
Ja, klar, Charakter, Persönlichkeiten, die Teambildung dann an sich ist ja unglaublich wichtig.
Ja, das ist spannend. Mhm. Die sind ja alle dann doch sehr jung und ehrgeizig, gell?
Ja, genau.
Ja, absolut. Und man kann es halt auch nicht vorleben und man kann nicht nur sagen, okay, jetzt werdet irgendwie ein Team, sondern das muss ja von innen heraus wachsen. Ja, das ist genauso wie den Glaube an den Erfolg oder den Glaube an einen möglichen Aufstieg. Wenn ich hinstehe und sage, ich will dieses Jahr aufsteigen, dann kann ich das schon erzählen. Aber die Jungs müssen das selber spüren, die Jungs müssen selber dran glauben und merken, okay, das, was der Thiele erzählt, kann vielleicht doch funktionieren oder dann halt auch nicht. Und deswegen muss das eigentlich immer aus der Mannschaft raus auch entstehen, sowohl Team als auch den Glaube an Erfolg.
Das heißt, wenn du sagst, was der Thiele erzählt, muss auch stimmen. Wie oft?
Das stimmt nicht immer.
Ja, aber wie oft bist du dann so mit dem Team zusammen und motivierst sie oder hat mir da so einen festen Termin einmal im Monat oder einmal in der Woche, kommt der Chef oder...
Nein, also ich schaue schon 2 bis 3 Mal in der Woche auch ein Training an, damit ich mir da einen Einblick verschaffen kann, wie die Jungs sich entwickeln, wie sie auf dem Platz arbeiten. Das schon. Ich bin natürlich schon täglich im Austausch mit dem Trainer, wo man dann automatisch dann auch immer über einzelne Spieler oder über die Trainingseinheiten sprechen. Aber letztendlich in Sachen Motivation und auch Vorbereitung auf das Spiel, das ist reine Trainergeschichte. Für das haben wir auch da einen guten Trainer, der dann auch in der Richtung Aufstellung, Spielvorbereitung etc. Eigentlich alles selber macht in seinem Team. Da trägt er die komplette Verantwortung auch da dafür. Klar tauschen wir uns darüber mal aus, wie wir das angehen, welche Idee habe ich vielleicht auch dazu. Aber letztendlich ist das zu 100% Trainerthema oder Trainerteamthema. Da bin ich komplett außen vor. Ich komme schon ab und zu mal zu einer Besprechung mit dazu, aber dann auch nur temporär, nichts Festes. Und da halte ich mich dann auch eher zurück.
Nun seid ihr ja raketenmäßig aufgestiegen und dann ja leider jetzt wieder abgestiegen. Klar ist sowas nicht kalkulierbar, aber sieht man sowas kommen? Für mich als Außenstehende sah das alles sehr überraschend aus tatsächlich, sowohl Aufstieg als auch Abstieg. Ich bin jetzt aber auch kein Fußballprofi, muss ich ja sagen, aber wie fühlt sich das in deiner Rolle so an?
Ja, also ich sag mal, planen kann man das nie, in beide Richtungen nicht. Beim Aufstieg damals war ich schon relativ früh davon überzeugt, dass was Großes funktionieren kann. Deswegen habe ich damals auch beim Tom Wörle schon Ende Oktober gesagt, dass wir dieses Jahr aufsteigen können. Das war dann so eine Situation, wo sie gesagt haben, okay, den Glauben müssen wir erstmal selber entwickeln. Aber es hat dann wirklich funktioniert, weil ich einfach gespürt habe, dass die Jungs zu mehr bereit sind in dieser Saison und auch wirklich an was Großes glauben. Deswegen hat es mir natürlich umso mehr gefreut, dass es dann auch aufgegangen ist. Letztendlich, beim letzten Saison, ich glaube schon auch, dass wir das, was wir beeinflussen konnten, auch beeinflusst haben, auf dem Platz Vollgas gegeben haben, immer alles reingehauen haben. Und ich glaube, das ist auch das, was wir immer beeinflussen können und auch vorleben wollen und auch vorleben müssen. Das muss auch die Identifikation zum SSV sein. Deswegen haben wir da eigentlich schon aus unserer Sicht eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Klar ist aber auch eins, und da muss man auch ehrlich sein, wenn es immer knapp ist und du relativ knapp verlierst, dann fehlt halt auch ein Stück was. Und deswegen müssen wir da die Lehren draus ziehen und jetzt gucken, dass wir uns weiterentwickeln und uns da besser aufstellen.
Aber ihr wart ja jetzt auch wirklich ein Neuling in der zweiten Bundesliga. Ja. Auch teilweise unheimlich starke Gegner, die ja auch schon länger in der zweiten Bundesliga sind. Also ich finde, dafür war es eine unheimlich gute Saison. Und es war ja oftmals nicht klar, das gehört beim Fußball immer dazu, Glück oder Pech. Aber es waren ja schon auch echt Spiele, wo man gesagt hat, es war wirklich auch Pech dabei. Daher denke ich jetzt auch, also so aus meiner Sicht, die Lehre, wie du jetzt sagst, die man da zieht, dann vielleicht auch noch ein paar Stellschrauben, die man dreht, dass das jetzt auch jetzt in der kommenden Saison wieder stark nach oben gehen kann, definitiv, weil ihr das Potenzial ja habt.
100%, das glaube ich schon auch. Das ist so, dass wir einfach, das nötige Glück auch nicht gehabt haben, wenn wir nur an die letzten drei Spiele denken, wo wir 2 Elfmeter verschossen haben. Hätten wir da einen getroffen, hätten wir zumindest das Endspiel gegen Münster gehabt. Aber es bringt jetzt auch nichts mehr, da nachzutrauern. Wir haben die Saison aufgearbeitet, haben sie abgeschlossen und freuen uns jetzt, dass die jetzige Saison wieder losgeht. Und von dem her blicken wir da nach vorne und wollen es besser machen.
Ja, und Profifußball generell, es ist ja sowieso einfach auch ein ganz besonderer Sport. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, was Fußball auch so schafft, also auch so über Nationen hinweg. Ich habe letztes Jahr für die UEFA Fußball-Europameisterschaft gearbeitet in der Kommunikation am Standort Stuttgart. Und es ist ja einfach Wahnsinn, was da so an Emotionen entsteht, was aber auch gleichzeitig ja was es auch an Verantwortung bedeutet, aber als Sicherheitskonzept, Infrastruktur, dann auch Infrastruktur in der Kommunikation. Also es sind ja ganz, ganz, ganz viele Punkte, die man da ja tatsächlich auch beachten muss. Aber ist es für dich denn jetzt noch so, dass du das schätzt, in diesem besonderen Umfeld zu arbeiten, also im Profifußball, oder ist es für dich jetzt einfach schon Alltag?
Ich glaube, es darf nie Alltag werden. Das ist das Entscheidende. Es ist schon ein Privileg, in so einer Position arbeiten zu dürfen oder das auch erleben zu dürfen, gerade auch, wenn man sieht, was man eigentlich im Fußball auch alles bewegen kann, was für Massen man bewegen kann. Das ist schon sensationell, wenn ich sehe, wie viele Leute bei den Auswärtsspielen beim HSV oder bei Köln zwischen 4.000 und 5.000 Ulmer mitgefahren sind oder auch unser Gottesdienst in Münster waren über 1.200 Leute da. Bei meinem ersten Spiel für der SSV Ulm in der Regionalliga waren auch knapp nur 1.200 Leute da. Wenn ich jetzt sehe, dass die kommen, ohne dass das Spiel stattfindet, dann ist das schon was Besonderes. Und deswegen darf eigentlich sowas nie zum Alltag werden, sondern man muss es immer tagtäglich auch zu schätzen wissen, was für ein tollen Job wir hier machen dürfen, auch wenn er manchmal anstrengend ist und trotzdem auch viel in der Öffentlichkeit zu tun hat, weil jeder auch weiß, wie der Fußball funktioniert. Aber trotzdem muss man sagen, ist natürlich schon was absolut Besonderes, dass man wirklich jeden Tag wertschätzen muss, dass man das überhaupt so erleben darf.
Ja, also wie gesagt, meine Erfahrung war das jetzt nur über ein paar Wochen hinweg, aber es war schon wahnsinnig auch emotionale Erlebnisse und dann natürlich auch diese vielen Menschen, ja, die so ein Fußballfest feiern und deren Leben das ja irgendwie auch ist. Also das ist schon eine sehr besondere, ich finde, es sind schon besondere Erlebnisse.
Aber das muss natürlich auch für uns immer das Bewusstsein auch da sein, welche Verantwortung wir dann auch gegenüber den Fans und auch gegenüber den Leuten dann auch haben. Letztendlich, so wie du es gerade gesagt hast, geben manche das letzte Hemd da dafür.
Ja.
Und das müssen die natürlich dann auch von uns spüren, dass wir uns auch zu 100% mit dem Verein und auch mit der Situation, egal ob Aufstieg oder Abstieg, auch damit identifizieren und das auch vorleben und das nicht ein normaler Beruf ist nach Schema F, wo wir halt hingehen und sagen, okay, es interessiert uns nicht, was drumherum passiert. Wir machen halt unser Training oder unser Spiel und dann gehen wir wieder nach Hause, sondern es ist für uns schon auch das Thema, dass wir uns das genauso zurückzahlen und dass die Fans das auch auf dem Platz oder auch bei solchen Aktionen wie im Münster oder bei solchen Aktionen wie der Autogrammstunde bei der Saisoneröffnung, dass die dann einfach auch spüren, dass wir da auch mit Herzblut dabei sind und dass wir das genauso so machen, wie es die Fans uns auch geben, dass wir da auch einiges zurückgeben können.
Wenn du jetzt sagst, die Fans, die quasi ihr letztes Hemd für euch geben, ja, die sind der Rückhalt und die sind ja das, die sind ja diejenigen, die das Ganze am Leben halten. Wie geht man dann damit um? Da hatten wir hier vorhin schon ein bisschen uns drüber unterhalten. Wenn die dann eben Feuerwerk zünden auf der Tribüne, was den Verein ja dann doch ziemlich viel Geld kostet, was natürlich schön ist für die Zuschauer, aber dann doch halt irgendwie auch verboten. Das ist ja dann schon irgendwie so ein bisschen ein schmaler Grat, oder? Zwischen, das sind unsere Fans und die bauen da einfach gerade Mist in dem Moment.
Ja, ich glaube, die Diskussion um Pyrotechnik gibt es schon lange im Fußball. Ja. So wie du es aber gesagt hast, gehört es ein Stück weit auch mit dazu. Es findet in jedem Stadion statt. Ja. Also das ist ein Flächending, das Problem. Auch wenn es, so wie du gesagt hast, auch manchmal gut aussieht, ist es leider verboten. Wir sind da natürlich schon im Austausch. Es gibt auch, sagen wir, größtenteils Verständnis da dafür, aber zur gewissen Fankultur gehört es halt auch mit dazu. Und klar kostet es uns Geld, aber man muss auch sagen, unsere Fans sind zumindest so vernünftig, dass sie das in einem Rahmen machen, dass, seit ich jetzt da bin, auch, sagen wir, verletzungstechnisch nichts passiert ist, da jetzt auch keine Körperverletzungen oder sonst was daraus entstanden sind. Das zeigt zumindest auch, dass wir durch den Dialog sie zumindest so erreichen, dass sie verstehen, dass sie Pyrotechnik und solche Themen dann auch so angehen, dass halt zumindest keine Körperverletzung stattfindet. Das macht es nicht besser, es ist trotzdem verboten, aber
gehört halt irgendwie dazu.
Gehört halt ein Stück
weit. Ich finde auch immer auf der Gegentribüne bei den gegnerischen Fans sieht es auch immer viel schlimmer aus, als auch viel gefährlicher. Ich glaube, bei uns passt man da schon gut auf. Ja. Die SSV Ulm-Fans. Jetzt bist du viel überregional unterwegs. In Deutschland, wie nimmst du denn unsere Region hier wahr? Was bedeutet diese Region für dich hier, die Ulmer, die Umgebung?
Ja, ich glaube, klar sind wir jede Woche bundesweit unterwegs, aber die Region hier fühlt sich dennoch nach Heimat an. Man spürt einfach, es ist eine andere Mentalität. Das kriegen wir auch mit Spielern mit, die natürlich auch, sagen wir, aus ganz Deutschland zu uns kommen mittlerweile. Die fühlen sich hier auch brutal wohl und spüren natürlich auch, dass es hier schon eine offene und eine herzliche Kultur auch ist und man sich im Süden oder in Ulm dann auch in der Region sehr, sehr gut wohlfühlen kann. Und wir scherzen da aus einem oder anderen Mal drüber, dass die einen oder anderen Mitarbeiter, die von weiter weg kommen, auch froh sein dürfen, dass sie regelmäßig nach Ulm kommen können, weil es dort doch deutlich schöner ist wie in anderen Flecken in Deutschland.
Absolut. Sind wir auch überzeugt davon, gell?
Natürlich. Lebenswerteste klar. Stadt, ich meine, das sagt ja schon alles, oder? Ja.
Und Region natürlich, und Region. In unserem Fall.
In unserem Fall, genau.
Alles lebenswert hier. Und gibt es einen Lieblingsort in der Region, der nicht das Donaustadion ist für dich?
Lieblingsort? Also direkt hier in Ulm jetzt nicht, weil ich da tatsächlich zu oft im Donaustadion bin, dass ich da andere Sachen sehe. Nein, für mich selber Lieblingsort ist natürlich zu Hause bei meiner Familie, wenn ich da abschalten kann und da natürlich auch sagen wir, mit meinem Hund oder mit dem Mountainbike unterwegs bin, dann fühle ich mich da am wohlsten und kann da dann auch am besten abschalten.
Ja, in der Ruhe.
Spürst du denn eine Veränderung, also auch in der Region jetzt von Partnern, Sponsoren, was jetzt einfach auch den Rückhalt für den SSV Ulm anbelangt?
Definitiv. Ich glaube, man spürt einfach, dass wir Vertrauen zurückgewinnen. Aufgrund der Vergangenheit vom SSV Ulm habe ich da schon, schon gespürt, dass man sich danach sehnt, dass man bodenständig, ehrlich und auch wirtschaftlich sauber arbeitet. Mhm. Ich glaube, das konnten wir in den letzten 4 Jahren beweisen, dass wir da keine verrückten Sachen machen, sondern wirklich mit harter Arbeit versuchen zu überzeugen und das auch nach wie vor der Weg ist, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn wir den Weg auch weiterhin geduldig gehen, noch sehr, sehr viel in Ulm möglich ist, weil das Potenzial auch vorhanden ist. Aber das spüren wir natürlich jetzt auch gerade nach dem Abstieg, welche tolle Unterstützung wir dann nach wie vor von unseren Partnern und Sponsoren haben. Das zeigt natürlich schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und den Weg auch so weitergehen wollen.
Jetzt wart ihr ja kürzlich in Südtirol im Trainingslager. Gab es da schon Spieler, die dich überrascht haben oder auch vielleicht manche schon enttäuscht haben?
Nein, also erstmal war es sehr, sehr gut in Südtirol, muss ich echt sagen. War ein sehr gutes Trainingslager. Von den Bedingungen her, wir haben ein super Hotel gehabt und gute Trainingsmöglichkeiten. Und das hat eigentlich die komplette Mannschaft genutzt und hat wirklich auch Vollgas gegeben, haben sich wirklich auch in allen Trainingseinheiten komplett reingehauen und versucht, sich bestmöglich dann auf die jetzige Saison auch vorzubereiten. Und da haben wirklich alle sehr, sehr gut mitgezogen. Deswegen gibt es zu dem Zeitpunkt da noch keine Gewinner oder Verlierer in der Richtung. Letztendlich holen wir die Spieler ja auch in den, wie vorhin beschriebenen, unterschiedlichen Rollen. Und klar braucht der ein oder andere auch mal länger, um sich zu integrieren oder um sich auch weiterzuentwickeln. Aber das war uns klar. Und insofern muss ich aber sagen, ist die Mannschaft schon auch wieder als Team sehr, sehr gut zusammengewachsen in der Trainingswoche in Südtirol. Und das ist eigentlich mal so das Hauptaugenmerk. Wenn die Jungs wieder sich gut miteinander verstehen und gut funktionieren, dann kommt der Rest von alleine.
Und würdest du jetzt auch sagen, das ist jetzt so dein Kader? Oder hat dann am Ende doch auch noch das Budget so ein bisschen mitgesprochen?
Nein, das ist schon unser Kader, unabhängig vom Budget. Wir wissen auch, dass wir nicht das größte Budget haben in Ulm, aber ich bin nach wie vor auch davon überzeugt, dass wir die Spieler nicht nur wirtschaftlich nach Ulm holen müssen und nach Ulm holen dürfen, sondern gerade auch aufgrund der Möglichkeiten, die wir ihnen bieten können, dass wir hier ein Verein sind, wo man sich halt auch in einem ruhigen Umfeld sehr gut entwickeln kann. Ich glaube, das haben auch die anderen Beispiele jetzt auch gezeigt. Wenn ich sehe, wie viele Spieler dennoch jetzt in der zweiten Liga geblieben sind, dann haben sie die Plattform SSV Ulm sehr gut nutzen können. Das muss schon auch der Anspruch sein und der Weg von uns sein. Und wie wir es gerade eben auch schon beschrieben haben, ist die Region ja auch lebenswert. Und deswegen müssen wir halt mit solchen Sachen auch punkten, weil wir nicht das größte Budget haben. Aber das ist in der Vergangenheit bis jetzt sehr, sehr gut gelungen.
Ja, der Zusammenhalt ist dann ja auch wichtig. Das ist ja eigentlich wie im Unternehmen, oder? Kann man so Geschäftsführung beim SSV vergleichen mit der in einem Unternehmen, strukturell, wirtschaftlich?
Da müssen wir hinkommen. Also letztendlich geht es auch darum, den SSV Ulm so aufzustellen wie ein Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftlich auch zu denken. Ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Deswegen, wie vorhin beschrieben, keine verrückten Sachen machen, sondern auch bodenständig das Unternehmen Fußball so aufzubauen, wie viele andere Sponsoren und Partner von uns halt ihr Unternehmen auch mit aufgebaut haben. Und denke, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg die letzten 4 Jahre. Und den gilt es natürlich jetzt auch so weiterzugehen.
Ja, wir hatten in der Vorbereitung, hatten wir uns auf ein Bier mit von 2023 angeschaut, wo du über deine Zeit in Rostock mit der Sprachbarriere berichtet hattest und eben gesagt hast.
Jetzt einfacher.
Ja, verstehen dich gut. Und eben auch, dass es ein Traumjob ist. Und das hört sich ja schon wirklich spannend an, dieses Unternehmen quasi, nicht von Grund auf, aber schon angefangen von der Wäsche über den Kader einfach weiterhin zu entwickeln und zu etablieren?
Nee, absolut. Das war auch damals, das, was ich vorhin beschrieben habe, als ich mitbekommen habe, der SSV Ulm will sich wieder verprofessionalisieren und wieder zurück in den Profifußball, war das für mich schon auch die Chance, und die gibt es nicht oft in Deutschland, zu sagen, wie kann ich einen Fußballunternehmer aufbauen mit wenig Strukturen, sagen wir in meinem Sinne auch mit aufbauen, mit meinen Ideen, um auch zum Beispiel in der Kaderplanung so ein Wertesystem zu integrieren oder andere Themen voranzubringen. Und die Chance, die ist aus meiner Sicht einmalig in Ulm. Vor allem dann halt auch mit dem Potenzial sowohl von den Sponsoren dahinter, was die Wirtschaftsregion dann halt auch hergibt, plus einen riesen Traditionsverein auch zu haben. Und wenn ich sehe, was wir dann auch letztes Jahr alles an Massen und Leute bewegen konnten, dann zeigt es schon auch immer, dass das halt doch ein Fußball-Traditionsverein ist, der halt, sagen wir mal, jetzt die letzten Jahre weg war. Deswegen benutzen wir oft das Wort Startup mit Tradition dahinter, weil einfach die Komponenten zusammenkommen. Und wir durch das, dass wir eigentlich im Profifußball ein Startup-Unternehmen sind, auch die Chance haben, mit kurzen Entscheidungswegen uns halt auch von anderen Vereinen abzuheben, um natürlich dann am Markt auch zu bestehen.
Ja. Ja, und ihr habt ja jetzt auch unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen, auch medial. Wenn wir ja so noch, ist jetzt schon momentär, aber wenn man so ein bisschen zurückblickt, ich meine, es gab ja auch Zeiten, da waren es 1200 Menschen im Stadion, wo man sich auch jegliche Aktionen überlegt hat, wie man auch mehr Besucher hinbekommt. Und jetzt ist es ja genau das Gegenteil. Also ihr seid ja jetzt in der glücklichen Situation, dass einfach das Haus voll ist, dass ihr die große Mediennachfrage habt. Aber es ist manchmal wahrscheinlich dann schon auch schwierig, dieses Aufkommen dann auch so schnell zu bedienen. Weil man hat ja Regularien, ne? DFL, DFB, was, ne? Die ganzen TV-Rechte. Also es sind ja ganz viele Dinge.
Rasenheizung.
Rasenheizung. Rasenheizung, genau. Auch ein großes Thema. Aber hat euch denn da diese Aufmerksamkeit, die ihr so plötzlich hattet, wie hat denn euch das verändert?
Ich hoffe nicht arg verändert, sondern für uns geht es eigentlich darum, erstmal die Themen auch abzuarbeiten, dass wir eigentlich einen stabilen und normalen Spieltagsablauf auch hinbekommen haben. Und ich glaube, da muss ich auch ein Kompliment an alle unsere Mitarbeiter machen, die nicht nur auf dem Platz stehen, die auch drumherum für den Verein da sind. Die zweite Liga ist wirklich aus unserer Sicht sehr, sehr reibungslos gelaufen, hat sehr gut funktioniert. Wir haben ja auch letztes Jahr im DFB-Pokal noch der FC Bayern gehabt, damit es uns sicherlich gar nicht langweilig wird. Ja. Von dem her haben wir dann eigentlich alles mitgemacht, was man erleben kann. Da muss ich sagen, hat es eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut funktioniert. Klar haben wir mal die ein oder andere Ticketpanne gehabt, was in so einem Wachstum auch mal dazugehört. Das ist klar, aber genau daraus wollen wir dann auch lernen und uns weiterentwickeln. Und für uns ist natürlich jetzt schon auch der entscheidende Punkt, klar haben wir in der zweiten Liga eine höhere Aufmerksamkeit gehabt. Wir haben auch, sagen wir, fast jedes Spiel ausverkauft gehabt. Aber ich habe trotzdem immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, es geht trotzdem darum, wir müssen weiterhin unsere Spiele bewerben. Wir müssen gucken, welche Aktionen wir machen. Wir müssen gucken, wie können wir, sagen wir, auch die jüngere Generation wieder für den Fußball begeistern. Wie können wir das holen? Und wir können uns nicht nur zurücklehnen und sagen, okay, jetzt war es halt gegen HSV ausverkauft, weil das ist keine Kunst, da ist immer voll. Entscheidend wird es halt auch bei den kleineren Spielen, das Stadion auszuverkaufen oder voll zu machen. Und da sind wir nach wie vor jetzt auch für die jetzt kommende Saison in der dritten Liga, haben wir uns da schon auch ein paar Aktionen überlegt, das natürlich dann auch das Ganze unterstreichen soll, dass wir da uns nicht zurücklehnen und sagen, jetzt gucken wir mal, was kommt, sondern wir wollen so viel wie möglich Zuschauer, egal ob in der zweiten oder dritten Liga, im Stadion haben. Und das ist auch unsere Aufgabe, dafür auch da alles zu tun.
Und also bei all diesen positiven Sachen, die du jetzt ja auch genannt hast, gibt es denn irgendwas, was dich in diesem ganzen Profifußball-Zirkus so richtig nervt?
Ja, schwierig. Ich glaube, das, wie soll ich sagen, der auf der einen Seite ist Profifußball alles schön, alles toll, aber auf der anderen Seite ist halt oftmals auch, ja, sehr oberflächlich oder sehr, sag mal, wie soll ich sagen, so nur im Momentum drin. Du kommst eigentlich gar nicht richtig dazu, das auch zu genießen. Deswegen müssen wir auch gucken, dass wir in Ulm oder beim SSV so ein Stück weit auch das Familiäre mit aufrechterhalten, weil es halt in der Regionalliga doch ein Stück weit anders zuging, wie es jetzt halt in der zweiten Liga zuging. Das fängt bei den Ehrenamtlichen an, die natürlich in der Regionalliga noch viel, viel mehr zu tun hatten, viel, viel mehr machen mussten, aber natürlich auch durch den Doppelaufstieg und die Regularien, die du vorhin angesprochen hast, natürlich wir uns da auch verprofessionalisiert haben. Deswegen geht es da oftmals anders zur Sache dann, wie es halt weiter unten in der Regionalliga war. Aber trotzdem müssen wir gucken, dass wir die Balance hinkriegen zwischen Profifußballvereinen und trotzdem ein sehr angenehmes und familiäres Umfeld trotzdem beizubehalten, wo auch die Ehrenamtlichen vernünftig mitwirken dürfen, mitwirken können in den Bereichen, wo es noch machbar ist und wir da einfach ein gutes Klima auch haben.
Ja, es gibt ja wirklich auch sehr viele, die sind ja auch schon ihr Leben lang beim SSV auch sehr verwurzelt und sehr engagiert. Auch schon vor ein paar Jahren hatte ich da auch einige Kontakte, die dann wirklich, also mit Herzblut einfach so hinter ihrem Verein und da mitwirken. Deswegen, klar, es gibt dann Strukturen, es gibt Regularien, das sind natürlich gewisse Dinge müsst ihr anders umsetzen, aber wenn man das Ehrenamt so noch einbehalten kann, ist das ja wunderbar. Also der Verein lebt ja auch davon.
Definitiv, letztendlich muss man ja auch wissen, wer den Verein dann auch wieder aus der dritten Insolvenz hochgeholt hat, dass wir auch überhaupt wieder die Plattform haben, wo wir jetzt vor vier Jahren starten konnten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und das sollte man auch nicht vergessen. Und deswegen ist es uns schon auch wichtig, dass wir das auch pflegen und dass wir das auch aufrechterhalten und da auch gemeinsame Lösungen finden und den Verein trotzdem so weiterentwickeln, dass wir halt im Profifußball auch nachhaltig bestehen können und bestehen werden. Denn das war ja auch das Ziel von allen Beteiligten, egal ob ehrenamtlich oder Vollzeitmitarbeiter. Letztendlich geht es um den Erfolg vom SSV im Fußball und der muss an oberster Priorität stehen.
Bringt sowas denn dann, also gerade diese Regularien, hat es mal eine Situation mit sich gebracht, wo du vielleicht wirklich mal einem Ehrenamtler, Ehrenamtlerin vor den Kopf stoßen musstest, weil es einfach nicht anders ging, was einfach schade war? Oder bist du da immer gut rumgekommen?
Es gibt ja ein einfaches Beispiel. Früher haben Ehrenamtliche die Werbebanden im Stadion aufgebaut. Mittlerweile haben wir halt LED-Banden und die halt dann auch im Fernsehen kommen. Und das muss halt, sagen wir, auch garantiert sein, dass das sauber funktioniert, weil wenn eure Werbung darüber dann nicht sauber läuft jeder zahlt da einen Haufen Geld dafür, dann müssen wir das halt auch gewährleisten können. Das sind dann so Beispiele, wo es dann halt einfach im Ehrenamt so nicht mehr funktioniert, die aber, sagen wir, vor der Zeit nicht wegzudenken waren, weil auf der Basis, wo man da gearbeitet hat, war es natürlich auch wichtig, dass man die Leute dann auch so hat. Deswegen ist das immer ein schmaler Grat zwischen Entwicklung und Ehrenamt. Es gelingt uns auch nicht immer, beide Seiten gleichmäßig mitzunehmen, das ist auch klar, weil natürlich auch viel Herzblut und viel Emotion mit dabei ist, aber wir versuchen natürlich trotzdem das Bestmögliche daraus zu machen und haben jetzt auch bei der letzten Mitgliederversammlung einen Ehrenrat gegründet oder in die Satzung mit aufgenommen, den wir jetzt gründen können, damit wir genau so eine Kultur auch parallel wieder mit aufbauen können.
Ah, das ist ja super. Das heißt quasi, jemand, der da ein bisschen koordiniert, vermittelt, dass man es gemeinsam auf professionelle Art und Weise das Ehrenamt weiterhin
mit integriert. Sind ja auch Gremienmitglieder, die die letzten Jahre viel für den Verein gemacht haben, aber aufgrund der Entwicklung dann jetzt auch nicht mehr im Aufsichtsrat oder in irgendwelchen Gremien mit dabei sind. Und dass man da dann auch die Leute trotzdem bei Laune und beim SSV halten, weil sag mal, das Netzwerk und die Kontakte in die Stadt oder zu anderen Partnern und so weiter, das ist ja nach wie vor vorhanden und das wollen wir natürlich trotzdem weiterhin nutzen und sag mal, auch die Erfahrung aus der Vergangenheit raus zu sagen, okay, was war vielleicht mal bei dem Thema oder bei dem Thema, dann tut es immer mal wieder gut, wenn man auch nachfragen kann.
Ja, das ist auch immens wichtig, die Erfahrungswerte mitzunehmen und das vorhandene Netzwerk.
Definitiv, ja. Ja.
Jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Mich wundert's, dass hier die Redaktion noch gar nicht da war und gesagt hat, schau dir auf die Uhr, Cut. Aber gut, Markus, wenn du jetzt mal nicht Geschäftsführer des SSV Ulm bist, was machst du denn dann so? Wir haben ja vorhin schon gehört, mit dem Hund spazieren gehen, mit der Familie Zeit verbringen, Mountainbike fahren. Gibt es da sonst noch was, was ganz überraschend ist jetzt für alle? Kochen gehört nicht dazu, auch das haben wir gehört.
Ich auch besser so. Nein, also arg viel Freizeit bleibt nicht. Deswegen nutze ich die Freizeit schon hauptsächlich mit Frau und Kinder, das effektiv zu nutzen, weil wir natürlich auch oft am Wochenende unterwegs sind und dann bleibt da nicht viel Zeit. Deswegen gibt es da eigentlich nicht arg viel drumherum. Ich versuche natürlich ab und zu mal noch ein bisschen Sport zu machen, mit Mountainbike fahren oder mit Laufen. Aber auch das hält sich in Grenzen.
Ja, der Job nimmt halt schon viel Zeit in Anspruch.
Ja.
Gibt es bei dir überhaupt mal irgendwelche Handy-E-Mail-freie Zeit, wo du irgendwie sagst, okay, ich gucke mal nicht nach Updates oder sonstigem. Gibt es das überhaupt? Oder ist es einfach immer präsent, immer?
Also grundsätzlich ist es immer präsent, egal an welchem Wochentag, egal ob Samstag, Sonntag. Es geht auch jeden Tag um Fußball. Wenn wir zu den Vorsätzen zurückkommen fürs neue Jahr, war das Vorsatz von meinen Kindern, dass ich zumindest mal abends eine Stunde das Handy auf die Seite lege.
Okay.
Und?
Ja, wie lief's?
hat auch nicht immer funktioniert. Ist eigentlich immer präsent, der Fußball, weil es natürlich schon ein schnelllebiges Geschäft ist und rund um die Uhr eigentlich auch Bewegung drin ist am Markt. Sowohl mit Kontakte pflegen, mit Neuigkeiten zu holen, wo geht vielleicht ein Türchen auf, wo ein Spieler vielleicht noch interessant werden könnte etc. Deswegen bist du da natürlich schon ständig am Handy.
Ja klar, schnelllebiges Geschäft erfordert natürlich der Job, aber solange es ja noch einigermaßen dann mit Familie auch vereinbar ist.
Die sind
es
nicht
ja
anders gewohnt.
Ja, was ja dann aber auch wieder ein Vorteil ist.
Das stimmt, ja.
Da gibt es keine Überraschungen.
Aber apropos Überraschung, gibt es denn irgendein Spleen oder eine Angewohnheit an dir, der uns jetzt überraschen würde?
Gute Frage. Die Frage habe ich am Neujahrsempfang schon mal gestellt bekommen.
Ach ehrlich?
Danach habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, weil ich da auch keine Antwort hatte. Aber schwierig.
Ja, das ist auch schön,
ja,
wenn man keinen Spleen hat.
Ich glaube, wenn man meine Frau fragen
kann. Ja, bestimmt. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Moment, einen Telefonjoker einzuführen.
Ja, dann könnte schon das ein oder andere auftauchen.
Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage, die ich ganz spannend finde. Du darfst auch kurz drüber nachdenken. Und zwar, gibt es eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde und die du aber gerne mal beantworten würdest?
Schwierige Frage.
Absolut. Wir können ja die Zeit des Nachdenkens dann auch rausschneiden.
Ja, ja.
Mach mal. Haben wir zumindest mal eine aufgeschrieben.
Ja, die darfst du dir selbst stellen.
Herr Thiele, ist es Ihnen recht, wenn wir die SSV Ulm Fußballer, die dieser Stadt so viel geben, mit einem neuen Stadion unterstützen würden?
Oh! Und?
Dann würde ich natürlich mit Ja beantworten.
Cool.
Gut, klares Statement.
Ich glaube, da gibt es jetzt auch gar nichts mehr dazu hinzuzufügen und auch nichts mehr zu hinterfragen.
Ja, ich würde sagen, Markus, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast für uns. Es war sehr spannend, es waren sehr viele Eindrücke, Einblicke auch.
Besten Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch.
Uns auch, sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten jetzt natürlich auch noch ewig weiterreden, aber aufgrund der Zeit. Wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge, in der es dann um Medizin, Einblick hinter die Kulissen des Uniklinikums Ulm gibt.
Jetzt mal ehrlich, der Podcast mit echten Geschichten von echten Machern aus der Innovationsregion Ulm. Alle Folgen zum Nachhören nur auf radio7.de.